Vor 3 Wochen sind wir mit dem zweiten Themenblock unserer Predigtreihe gestartet. Es ging dabei um die Berufung des Petrus. Bei der ersten Begegnung hatte Jesus die Jünger eingeladen zu kommen und zu sehen. Sie kamen und sie sahen seine Herrlichkeit. 4 Monate später lud er sie noch einmal ein. Und diesmal hieß die Einladung nicht, kommt und seht, sondern kommt und folgt mir nach. Es heißt, für Petrus gab es kein Zurück mehr zum Fischerboot. Es gab kein Zurück mehr für ihn. Er würde für den Rest seines Lebens Jesus nachfolgen. Diese Berufung war nun endgültig. Sie betraf aber nicht nur den Petrus, sondern auch seinen Bruder Andreas und die 2 Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Von nun an folgten sie Jesus überall nach. Und es begab sich, das ist unser Predigtext heute, man sieht kaum was, Lukas 5, Vers 12. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, hieß es. Welche Stadt es war, wissen wir nicht. Jedenfalls war die Entfernung zu Kapernaum nicht allzu groß. Aber Jesus war nicht mehr allein unterwegs, sondern seine Jünger waren nun immer bei ihm, immer mit ihm unterwegs. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Ein Aussätziger war eine bedauernswerte Person. Er durfte nicht innerhalb der Stadt wohnen, sondern er wurde außerhalb der Ortschaft untergebracht. Wer aussätzig war, musste zerrissene Kleidung tragen und mit entblößtem Haupt gehen. Wann immer sich ihm Menschen begegneten, musste er seinen Bart umhüllen und rufen, unrein, unrein. Er musste laut rufen, unrein, unrein. Das heißt, der Betreffende war von jeder menschlichen Gemeinschaft, auch von der Familie und von jedem Gottesdienst ausgeschlossen. Er war ausgeschlossen, total ausgeschlossen. Kein Sozialleben, nichts. Kein Gottesdienst. Die Not war schon an sich unvorstellbar. Aber wenn Lukas sagt, ein Mann voll Aussatz, dann deutet das darauf hin, dass es ein fortgeschrittenes Stadium der Krankheit war. Also menschlich gesprochen, aussichtslos. Ziemlich aussichtslos. Der Mann hatte Aussatz. Das griechische Wort dafür ist Lepra. Ja, Aussatz war eine Krankheit wie AIDS in unseren Tagen. Dieses HIV-Virus. Und zwar in den Anfangsjahren, als die Menschen täglich starben. Heutzutage können Menschen mit dem HIV-Virus lange leben. Aber in den Anfangsjahren starben die AIDS-Erkrankten täglich. Beim Aussatz fallen das gesamte Nervensystem und die Hautstruktur zusammen. Das Blutgefäßsystem verstopft sich durch Verdickung des Blutes, so dass du kein Gefühl mehr in den Händen und Beinen hast. Du hast keine Gefühle für Kälte, für Wärme, für Schmerz. Manchmal fallen Aussätzige beim Laufen, weil sie ihre Beine nicht mehr spüren. Die Haut entzündet sich immer weiter und Körperteile sterben ab. Es war eine schreckliche und fürchterliche Krankheit. Und den Sitten zufolge bekommst du nur diese Krankheit, weil du gesündigt hast. Es heißt, es ist deine eigene Schuld, wenn du an dieser Krankheit Leides. In der damaligen Kultur musste ein Aussätziger aufpassen, keinen Mensch zu berühren. Sehr oft kamen sie nur nachts raus. Wenn du mitten am Tag ausgehst und Menschen begegnest, musst du rufen, unrein, unrein, damit die Menschen dich durchlassen, weil kein Mensch wagt, neben dir zu stehen. Sie bleiben mindestens 2 Meter von dir entfernt, weil derjenige, der dich berührt, nicht nur unrein wird, sondern er kann sich auch anstecken. Und dieser Mann hörte von Jesus. Und was macht er? Lukas sagt, als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht. Trotz des Gebots, sich von anderen Menschen fernzuhalten, wagte er es, auf Jesus zuzugehen. Ja, er wagte auf Jesus zuzutreten und fiel auf sein Angesicht. Im Orient fiel man bei Bitten nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Das sollte die Not und dazu die Hochachtung vor dem Höhergestellten ausdrücken. Vielleicht hat der Aussätzige sein Leben tapfer zu bewältigen versucht und eingesehen, dass seine eigene Kraft versagte. Aber nun schreit er um Hilfe. Wo bist du selber hilfsbedürftig? Wo bist du selber hilfsbedürftig? Wo hast du eingesehen, dass deine eigene Kraft sowohl körperlich als auch geistlich versagt? Hast du auch jemand, an den du dich um Hilfe wenden kannst? Oder versuchst du dein Leben tapfer, ganz allein zu bewältigen? Also nur einmal, als er Jesus sieht, läuft er durch die Menge, wirft sich vor ihm nieder, fleht ihn an und sagt, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und ich sage einfach, wow. Er sieht Jesus, er tritt vor ihm, legt sich auf den Boden, mit dem Kopf am Boden und er sagt, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Was für ein vorbildliches Gebet. Die Anrede, Herr, lässt Jesus die volle Souveränität. Wenn du willst, das erinnert uns an das Gebet von Jesus selber im Garten Gethsemane, als er mit dem Tod rang und zum Vater sagte, Vater, wenn nur diesen Kelch an mir vorübergehen kann, aber nicht das, was ich will, sondern dein Wille geschehe. Und genauso hat uns Jesus gelehrt zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Aussätzige lässt es Jesus frei, was er tun will. Versteht ihr das? Er lässt es Jesus frei, was er tun will. Er überlässt alles dem Willen Jesu und das heißt zugleich dem Willen Gottes. Der Wille Jesu und nicht sein eigener Wille entscheidet. Ihr habt nicht verstanden. Ich versuche es noch einmal. Er sagt eigentlich, Herr, ich weiß, du kannst es. Ich weiß, du kannst es. Aber das, was ich nicht weiß, ist, ob du es für jemanden wie mich tun willst. Das ist genau das, was er sagt. Er sagt, Herr, ich weiß, du kannst es. Ich habe vieles über dich gehört. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Ich weiß, du kannst es. Und dafür brauchst du nur ein Wort zu sagen. Aber was ich nicht weiß, ist, ob du das Leben von jemandem wie mich verändern willst. Bist du schon mal in einer Situation gewesen, in der du dachtest, Gott kann das, das weiß ich. Gott kann das, das weiß ich, aber er würde es für mich tun. Hast du dich schon mal als Fremder Gott gegenüber gefühlt, als Ausgestoßener, Außenseiter, verstoßen, weit weg von ihm? Du weißt, er kann das. Aber du überlässt ihm selbst die Entscheidung, ob er es doch tun will oder nicht. Bist du geistlich so weit, dass du auch sagen kannst, Herr, wenn du willst, Herr, wenn du willst, so kannst du mich endgültig von dem Stottern befreien. Herr, wenn du willst, Herr, wenn du willst, hast du genug Vertrauen, dass du alles auf eine Karte setzen kannst? Auf die Karte Jesus. Herr Jesus, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Herr Jesus, wenn du willst, so kannst du mich heilen. Herr Jesus, wenn du willst, kannst du mich aus dieser Situation raus befreien. Das Vertrauen des Aussätzigen ist hier unbegrenzt. Er sagt, Herr, wenn du willst. Er hatte so ein Vertrauen, sein Vertrauen war so unbegrenzt. Er sagt im Grunde, Jesus kann alles. Sogar der Aussatz muss verschwinden, wenn Jesus es befiehlt. Immer mehr wird uns beim Lesen des Evangeliums klar, Jesus ist der Meister über die Natur, der Herr über den Satan und die Dämonen und den Tod, und er ist der Arzt für jede Krankheit. Und jetzt passt sehr gut auf, was über Jesus im nächsten Vers gesagt wird. Der nächste Vers sagt, Vers 13, da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Eine andere Übersetzung sagt, er wurde von seinem Aussatz geheilt. Und jetzt pass auf, denn die Betonung liegt nicht auf die Heilung. Die Betonung liegt hier nicht auf die Heilung. Ja? Die Betonung liegt auf die Nachfolge der Jünger. Ja? Die Jünger folgen ja Jesus nach. Und Jesus lehrt sie mit allem, was er sagt, aber auch mit allem, was er tut. Und er hat den Mann nicht nur geheilt, sondern er hat ihn auch berührt. Hui. Erinnert ihr euch an das, was ich über diese Krankheit erzählt habe? Ihr habt das Bild gesehen, was ich ausgesucht habe. Der Mann, der sah so schrecklich aus. Und es gibt im Internet noch viel schlimmere Bilder von Aussatz. Und Jesus berührt ihn trotzdem. Ein Pastor hat einmal erzählt, dass er bei einem AIDS-Erkrankten im Krankenhaus war. Es war AIDS im Endstadium. Der Mann starb 2 Wochen später. Er kam in sein Zimmer rein und er nahm ihn bei der Hand und er betete für ihn. Und am Ende des Gebets, der Mann schaut ihn an mit Tränen in den Augen und er konnte nicht mal richtig sprechen. Und er sagte zu ihm, danke Pastor, dass du mich berührt hast. Er sagte nicht, danke Pastor dafür, dass du mich besucht hast oder dass du für mich gebetet hast, sondern danke Pastor dafür, dass du mich berührt hast. Und die Krankenschwester sagte zu dem Pastor, selbst die Leute, die hier kommen, um für ihn zu beten, keiner rührt ihn an. Wissen Sie überhaupt, was Sie gerade getan haben? Die Heilung Jesu geht auf seine göttliche Kraft zurück. Aber die Berührung Jesu geht auf sein menschliches Erbarmen zurück. Ihr habt nicht verstanden, ich gebe es euch noch einmal. Die Heilung Jesu geht auf seine göttliche Kraft zurück. Aber die Berührung Jesu geht auf sein menschliches Erbarmen. Ja, es ist ein Erbarmen, das ihn dazu brachte, den Mann zu berühren. Es ist dieses griechische Wort, das man eigentlich im Deutschen nicht übersetzen kann. Deswegen lass es unübersetzt Spagnosomai. Das ist genau das. Ja? Es tat ihm weh, den Mann so zu sehen. So, er hatte so viel Mitleid, so viel Erbarmen mit dem Mann, dass er ihn sogar berührte. Ohne Angst vor einer Ansteckung streckte er die Hand aus und rührte ihn an. Warum hat Jesus sowas? Genügt nicht ein Wort, ein einziges Wort von ihm? Natürlich würde ein einziges Wort genügen. Aber es braucht kein großes Vorstellungsvermögen, um sich auszumalen, was die Berührung durch diese Hand für einen Mann bedeutete, der von der Gesellschaft als unberührbar ausgestoßen war. Die Berührung gibt dem Aussätzigen eine doppelte Gewissheit, dass Jesus sich ihm voll und ganz zuwendet und dass Jesus stärker ist als jede Krankheit. Amen. Meine Schwester hat etwas Ähnliches für mich getan, 2007, als ich im Krankenhaus war. Die Diagnose war frisch. April 2007, 2 Tage nach Ostern, wurde ich im Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose war ganz klar, Lungentuberkulose. Es war für mich ein Schock. Ich konnte es nicht fassen. Und der Arzt sagte mir, sie werden für eine lange Zeit im Krankenhaus bleiben. Und er hatte recht behalten, denn ich war 8 Monate im Krankenhaus. Und in dem Augenblick habe ich jemanden gebraucht, der für mich da sein konnte. Aber keiner konnte da sein. Meine Eltern waren über 5000 Kilometer entfernt. Meine Freunde haben mich alle im Stich gelassen. Ich hatte nur diese eine Schwester in Deutschland. Und sie kam. Aber die Ärzte und die Krankenschwestern sagten zu ihr, sie darf nicht in mein Zimmer rein. Sie darf nicht rein. Also sie blieb vor der Tür. Ich wusste gar nicht, dass sie da war. Irgendwann hat sie gedacht, mein Bruder braucht mich jetzt. Ich gehe jetzt rein. Und sie ist einfach reingegangen. Ohne Mundschutz, ohne Schutz, ohne irgendwas. Sie ist einfach reingekommen. Sie hat im Kauf genommen, sich anzustecken und sie kam rein. Einfach so. Nun, was wollte Jesus mit seiner Berührung den Jüngern lehren? Das ist genau das. Das ist unser Thema. Kommt und folgt mir nach. Was wollte Jesus seinen Jüngern mit dieser Berührung lehren? Ja, um ein Nachfolger zu sein, musst du lernen, die zu berühren, die unberührbar und unantastbar sind. Das ist genau die Lehre. Noch einmal. Was wollte Jesus den Jüngern damals lehren und auch uns heute lehren? Um ein Jünger zu sein, musst du lernen, dies zu berühren, die unantastbar und unberührbar sind. Es gibt Menschen in deiner Umgebung, die unantastbar und unberührbar sind. Und andere Leute machen Witze über sie. Sie stehen fern von ihnen. Aber als ein guter Nachfolger Jesu wirst du häufig mit der Herausforderung konfrontiert sein, die Unberührbaren zu berühren. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Das habe ich gerade erzählt. Manchmal wirst du dich selbst als unberührbar fühlen. Ich hoffe, du bist noch nie da gewesen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wie ich gerade erzählt habe, in der ich mich über mich selbst geschämt habe. Ja, es gab eine Zeit, in der ich vor einem Spiegel nicht stehen konnte. Ich war in einer Periode von von Schande und Unwürdigkeit und keiner konnte mich berühren. Die Leute kamen bei mir rein mit Mundschutz, mit Handschuhen und keiner konnte mich berühren. Vielleicht bist du noch nicht da gewesen. Ich hoffe und bete, dass du dieses Gefühl nie kennst. Den Schmerz und die Scham, die dich als unberührbar fühlen lässt. Für mich, diese Krankheit damals, es war eine Demütigung. Es war eine Demütigung. Ich habe mich so ausgestoßen gefühlt. Wenn du versagt hast, wenn du vermasselt hast, wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, du hast Menschen verletzt, deine Beziehung zu Schrott gefahren und die Scham auf dich so überwältigend, dass du dich unantastbar fühlst. Ich hoffe, du kennst dieses Gefühl nicht. Diesen Mann sagt, Herr, ich weiß, du kannst das. Aber was ich nicht weiß, ist, ob du es für jemanden wie mich tun würdest. Und Jesus rührte ihn an. Bist du bereit, die zu berühren, die unberührbar sind? Bist du bereit, auf die zuzugehen, die ausgestoßen sind? Das ist die Frage der Nachfolge. Dann aber folgt der königliche Befehl Jesu. Er sagt, ich will, sei gereinigt. Ich will, ist die Antwort Jesu auf die Bitte des Aussätzigen im vorherigen Vers. Im vorherigen Vers sagte der Aussätzige, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Wenn du willst, und Jesus antwortet nun, ich will. Ich will. Jesus handelt wie ein König, dessen Willen alles erreicht, was er sich vornimmt. Sei gereinigt ist ein Befehl, der die Krankheit vertreibt und dem erschöpften Leib befiehlt, wieder heil zu werden. Und tatsächlich wischt sogleich der Aussatz von ihm. Wie eine Person, also wörtlich heißt es sogar, ging von ihm weg. Wie eine Person, wie eine persönliche Macht, die in der Gegenwart Gottes nichts mehr verloren hat. So stark ist Jesus. Und wieder ist es klar, dass Jesus kam, um Satan und den Tod zu besiegen. Amen. Und Jesus befahl ihm, es niemand zu sagen. Und ich frage mich, was soll das denn? Was soll dieses Verbot? Es findet sich häufig in den Evangelien. Jesus kommt und er heilt jemand und er sagt ihm, sag es niemandem. Ich frage mich, was das soll. Ich weiß selber aus Erfahrung, wie schwer es ist, zu schweigen, wenn Gott dir wohlgetan hat. Als ich von der Lunge operiert wurde, als ich aufwachte, ich habe angefangen zu singen, weil ich kann das nämlich mit Worten ausdrücken. Ich war völlig aus dem Häuschen, dass endlich diese Lunge, die mir so viel Leid bereitet hat, 6 Jahre zuvor, Lungentuberkulose, es war die gleiche Lunge, 8 Monate im Krankenhaus, 6 Jahre später wieder die gleiche Lunge, die Narbe, wo die Tuberkulose war, war befallen von Pilzen. Schimmelpilzentzündung und sie musste operiert werden. Und 90% meines linken Lungenflügels wurden entfernt. Endlich konnte ich nachts schlafen, ohne zu husten. Boah, endlich. Ich wollte, dass das ganze Krankenhaus erfährt, was Gott für mich getan hat. Und Jesus kommt und sagt, sag es niemandem. Ich kann das nicht verstehen. Sag es niemandem. Aber Wir müssen wissen, es ist nicht einfach zu schweigen, wenn Gott dir wohlgetan hat. Aber alle diese Verbote finden sich nur vor der Auferstehung. Vor der Auferstehung. Nach der Auferstehung jedoch sollen die Jünger frei über alles reden. Das heißt, Jesus wünschte sich vor seinem Kreuzestod noch keine Mundpropaganda. Denn bis zum Kreuz stand er ja in der Versuchung abzufallen. Erst als er sagen konnte, es ist vollbracht, hatte er sich bewährt und konnte von da an als der Messias verkündigt werden. Vor dem Tod am Kreuz aber sollen die Menschen in der direkten Begegnung mit ihm und nicht durch Mundpropaganda zum Glauben kommen. Und im Falle des Aussätzigen kommt ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Jesus testete durch dieses Verbot seinen Glauben. Getestet wurde auch sein Glaube durch die folgende Anordnung Jesu. Jesus sagte ihm, geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Gerade das hat Mose befohlen. Das Opfer für die Reinigung des Aussatzes betrug demnach zwei makellose Lämmer, ein einjähriges makelloses weibliches Lamm, 3 Zentner Feinmehl und ein 1/2 Liter Öl. War jemand arm und sich das nicht leisten konnte, dann betrug das Opfer ein Lamm, 1 Zentner Feinmehl, 1/2 Liter Öl und 2 Tauben. Der Priester aber war nach Levitikus 13 und 14 sowohl zur Feststellung des Aussatzes als auch zur Feststellung der Heilung befugt. Er fungierte sozusagen als Gesundheitsamt oder Gesundheitsbehörde. Und so wie Jesus selbst das Gesetz hielt, er sagte, er sei gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, so wünschte er sich auch, dass der Geheilte das Gesetz halten wird, auch hält. Und dieser Sah-Verhalt erinnert uns daran, dass Jesus nicht wegen Gesetzesbruch hingerichtet worden ist, sondern wegen seiner Aussage, Gottes Sohn zu sein. Und der Gang nach Jerusalem für den Geheilten sollte nach dem Willen Jesu ihnen zum Zeugnis dienen. Was heißt das? Dass alle anwesenden Priestern und allen sonstigen Anwesenden klar wird, dass Jesus sogar vom Aussatz heilen kann. Damit ist es mindestens möglich, dass er der Messias sein kann. Der Geheilte soll ihnen also ein Zeugnis über die Messianität Jesu verschaffen. So vereinigen diese Heilungen beides. Sie helfen den geplagten Menschen, denen sonst niemand helfen kann, und sie bezeugen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Aber wir wissen das. Wunder ersetzen noch nicht den Glauben. Wunder können den Glauben gar nicht ersetzen, ja, sondern sie sind nur Hilfe zum Glauben. Und bei den Schriftgelehrten und Priestern und Pharisäern waren die Wunder keine Hilfe. Schade eigentlich. Also Jesus wollte keine Mundpropaganda, doch das Gegenteil trat ein. Die Rede von ihm breitete sich desto mehr aus, heißt es hier. Wer daran schuld war, sagt Lukas nicht. Markus dagegen gibt Auskunft. Es war der Geheilte selbst. Er ging hin und verbreitete diese Rede überall. Er hat also seinen Glaubenstest nicht bestanden. Infolgedessen strömten große Volksmengen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Am Ende des Berichts steht kein triumphierender Jesus, sondern hier steht ein einsamer und ein betender Jesus. Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Warum? Jesu Vollmacht in der Predigt, in der Seelsorge und im Wunder hing am Gebet. Er wurde immer wieder versucht und konnte die falschen Erwartungen, die ihn zum Nationalhelden und zum Revolutionär machen wollten, nur durch Gebet bekämpfen und überwinden. Dafür brauchte er Zeit und Einsamkeit. Jesu Gebetsleben ist ein Vorbild für uns. Es ist ein Vorbild für uns. Wie viel Zeit verbringst du im Gebet und in der Stille? Das ist entscheidend. Das ist entscheidend für die Nachfolge. Fassen wir alles zusammen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ein Jünger muss lernen, die zu berühren, die man sonst nie berührt. Ein Jünger muss lernen, die zu berühren, die ausgestoßen sind. Ein Aussätziger durfte man nicht berühren, denn der Aussatz war ein Bild für die Unreinheit der Sünde. Und die Sünde hat uns alle aussätzig gemacht. Wir alle. Und damit unrein vor Gott gemacht. Die Sünde hat uns alle aussätzig und damit unrein vor Gott gemacht. Demgemäß ist die Berührung des Aussätzigen durch Jesus ein Gleichnis, dass wir nur durch die Berührung Jesu, allein durch sein Blut, wie wir vorhin gesungen haben, von der Sünde rein werden können. Allein durch Jesus, allein durch das Blut Jesu sind wir rein von aller Ungerechtigkeit, von aller Krankheit. Allein durch Jesus. Nur Christus hat die Macht, dich rein zu machen und dir ein neues Leben zu schenken. Ist heute hier jemand, der dieses wunderbare Angebot, dieses wunderbare Geschenk in Anspruch für sich nehmen möchte? Ist heute hier jemand, der dieses Geschenk in Anspruch für sich nehmen möchte? Dann komm und folge Jesu nah. Komm und folge Jesus nah. Komm und folge ihm nah. Komm und folge Jesus nah. Amen. Amen. Fortsetzung folgt nächsten Sonntag.